Wenn wir heute Nachmittag die Möglichkeiten der Erwählung menschlicherseits im Blick hatten, wollen wir heute Abend fortfahren mit der Erwählung Gottes. Und zwar als nächstes wird uns im Alten Testament vorgestellt ein Thema, was ausdrücklich so heißt, wen oder was Gott nicht erwählt. Ich frage mal, ob jemand sich schon vorstellen kann, was das denn sein wird. Dann lesen wir zuerst die Stellen. Und zwar 1. Buch Samuel, Kapitel 16. Bitte? Wir sind immer gleich bei den besonders Schlechten. Es trifft übrigens, aber wie wird jemand selbstgerecht? Oder wodurch ist jemand selbstgerecht? Oder die Selbstgerechtigkeit eines Menschen hervorgebracht.
Dass jemand von sich selbst überzeugt ist und sich gut findet.
Ja, durch seine Stärke. Das ist eigentlich der Grund für Selbstgerechtigkeit oder Selbstgenügsamkeit, dass man sich selber besser fühlt als andere. Und genau die erwählt Gott nicht. Wir haben das ja gestern schon in der positiven Formulierung, dass Gott Israel erwählt, weil es arm und schwach ist. Aber wir haben das auch nochmal andersherum, dass Gott ausdrücklich die nicht erwählt, und das wird so gesagt, die ansehnlich und ich sag mal vor der Welt was gelten. Wir hatten zwar den Bezugsvers im Neuen Testament gestern auch schon betrachtet, aber ich finde das in dem Kapitel 16 im 1. Buch Samuel noch deutlicher. Und ich finde das überaus wichtig, dass wir das, gerade wenn wir in einem prophetischen Dienst stehen oder im leitenden Amt, dann ist das ein ganz wichtiger Punkt, den wir für uns klar haben müssen. Ja. Sonst werden wir eine Wahl immer nach menschlichen Gesichtspunkten treffen. Ich lese wieder die entsprechenden Stellen. Und der Herr sprach zu Samuel: Bis wann willst du um Saul trauern, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und gehe hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen König ersehen oder erwählt. Dann hat Samuel Bedenken, dass er von dem schon sehr bösartigen Saul deswegen umgebracht werden könnte. Und Gott sagt, wie das zu handhaben ist. Und dann lesen wir weiter ab Vers 4. Und Samuel tat, was der Herr geredet hatte, und kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm ängstlich entgegen und sprachen: Bedeutet dein Kommen Friede? Und er sprach: Friede, ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lied sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, da sah er Eliab und sprach: Gewiss, vor dem Herrn ist sein Gesalbt. Aber der Herr sprach zu Samuel: Blicke nicht auf sein Aussehen und nicht auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das Äußere. Aber Gott sieht auf das Herz. Wirklich heißt es, der Mensch sieht auf die Augen, aber Gott sieht auf das Herz. Und das ist eine bemerkenswerte Formulierung, werde ich nachher nochmal darauf zurückkommen. Da rief Isai Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen, und er sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai Schammah vorübergehen, und er sprach: Auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ 7 seiner Söhne vor Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diese nicht erwählt. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Jünglinge alle? Und er sprach, noch ist der Jüngste übrig, und siehe, er weidet das Kleinvieh. Und Samuel sprach zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hergekommen ist. Und er sandte hin und ließ ihn kommen und war rötlich, dazu schön von Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn dieser ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und sagte ihn inmitten seiner Brüder, und der Geist des Herrn geriet über David von selbigem Tag an und hinfort. Und Samuel machte sich auf und ging nach Ramah. Aber der Geist Gottes wich von Saul. Gewiss, fu dem Herrn ist sein Gesalbter. Wenn ich das nicht selber mehrfach durchgemacht hätte, gerade zum Beginn des Dienstes, als ich wusste, dass Gott mir Mitarbeiter an die Seite stellen wird und muss, um das Werk, in das er mich gerufen hat, auch realistisch ausführen zu können, war ich ein paar Mal überzeugt, der oder jener wird bestimmt Mitarbeiter werden. Und buchstäblich in jedem Fall hat sich das genauso erfüllt, wie das hier steht. Der ist es nicht. Und bis auf den heutigen Tag merke ich, dass es Leute sind, die man nicht auf der Rechnung hat. Das gehört zu den großen Geheimnissen Gottes, dass er Leute in seinen Dienst ruft, wie er will. Und das ist nicht das, was man vor Augen hat. Das heißt, es ist nicht erkennbar in der Persönlichkeit, sondern erst im Wandel, erst im Vollzug. Weil, wir haben das zwar schon bei den vorigen Einheiten angesprochen, aber hier haben wir das richtig ausdrücklich genannt. Was qualifiziert den für den Dienst Gottes? Und man möchte sagen, was ist denn mit der Berufung eigentlich verbunden? Bitte, das ist keine rhetorische Frage.
David war treu. Hat er seinen Dienst treu getan?
Das kann Samuel nicht wissen. Das gestaltet sich später. Das heißt, kam ein Löwe oder ein Bär und raubte etwas. Das war die Treue Davids, die sich ganz frühzeitig in seinem niedrigen Dienst zeigt. Der hat also selbst den Zipfel eines Tieres noch aus dem Rachen des Raubtiers gerettet. Das wäre die eigentliche Qualifikation aus menschlicher Sicht. Das hat mit Sicherheit was damit zu tun, aber das qualifiziert ihn nicht für den Dienst, nebenbei gesagt. Sonst müssten ja nur die allerletzten Leute für Gott brauchbar sein. Das scheint zwar oft so, aber dann wäre nämlich auch das Reich Gottes das allerletzte. Also, das allerletzte wiederum ist eine Voraussetzung für... Wir haben es gelesen.
Schöne Augen.
Nee. Nein, das ist es nicht. Nee, bestimmt nicht. Denn dann wäre Jesus nicht geeignet gewesen. Das heißt, er war zerschlagen, wir achteten ihn für nichts. Er hatte kein Ansehen.
Er kann aber Liebe zu Gott sein.
Auch noch nicht. Die entwickelt sich erst.
Vielleicht mit seinem Tätigkeit zusammen entwickelt.
Die Salbung. Der Geist Gottes. Ihr Lieben, das ist die Qualifikation für den Dienst. Es ist die Salbung oder der Empfang des Geistes Gottes. Nur das qualifiziert uns, wirklich die Werke Gottes zu tun. Und das wiederum hat natürlich mit Niedrigkeit, mit Schwachheit zu tun. Denn ein Mensch, der sich selber genügt, der verachtet diese Gabe Gottes. Der hat selber einen starken Geist. Was sagt denn Jesus in der Seligpreisung als erstes? Glückselig die Armen im Geist. Arm im Geist zu sein, ist für sich selber keine Qualifikation. Das wird man jedes Mal verwechselt, dass man sagt, naja, als Christ, das sind so die Allerletzten, die können schlumpig rumlaufen, weil sie ja nicht stolz sein dürfen, die rennen am ganzen Tag mit einem traurigen Gesicht, als Zeichen ihrer Demut, und was zustande bringt, brauchen sie auch nicht, Hauptsache sie beten oder singen ihre Psalmen. Das ist es nicht, ihr Lieben. Es kann sein, dass sie menschlicherseits zu nicht mehr zu taugen scheinen. Aber in der Kraft und Gnade Gottes und in der Fülle seines Geistes werden sie zu Menschen, die die Welt verändern. Und ich sage das jetzt gerade mal, was David betrifft. Er ist ein Mensch, der die Welt verändert hat, bis auf den heutigen Tag. Warum? Das ist eine Sache, an die man sich bis heute erinnert und wo man den Mut draus zieht, auch als ganz Schwacher, scheinbar als hoffnungslos Unterlegener, es mit Stärkeren oder sich mit Stärkeren zu messen, aber das ist es nicht. Auch das ist es nicht. Ich denke schon, dass das bis heute Millionen Menschen Trost gibt. Ja, was heißt denn ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? Ich muss sagen, erst als ich die Bücher der Chroniken gelesen habe, die ja so mühsam anfangen mit den Geschlechtsregistern, habe ich verstanden, was David für ein Mann ist und warum der Mann nach dem Herzen Gottes ist. Auf David geht die erste funktionale Verwaltung zurück. Ihr müsst das mal lesen, ihr Lieben. Ich denke, das ist das erste Buch der Chronik. Da mal reingucken. Was für ein unfassbar fleißiger und bis ins letzte Detail umsichtiger Mann dieser Mann war. Wir können uns ja dem Leben Davids auf verschiedene Weise nähern, eben als Leid, also als Mann, der viel Leid unterworfen ist, als Verfolgter, als Familienvater, der sich gerade in dieser Stellung alles andere als mit Ruhm bekleckert, oder aber als König, der dem Volk Gottes vorsteht. Und da gibt es keinen Mann seinesgleichen. Ich habe das in meiner Bibel, in der wir das in unser Hausandacht durchgelesen haben, markiert. Und es hat mich erschlagen, Kapitel um Kapitel zu entdecken, bis in welche Details und gleichzeitig in welche ungeheure Breite er tätig ist und was er alles ordnet. Ich bringe nur ein paar Dinge mal zusammen. Das sind seine Helden. Das steht im Kapitel 10 vom ersten Buch der Chronik. Das sind ja 30 Leute. Und dann macht man einen Sprung in das Kapitel 27. Da sind seine Heerführer, Stammesfürsten und Beamte. Seine Heerführer, Stammesfürsten und Beamte aufgezählt und aus seinen 30 Helden, die uns im Kapitel 11 begegnen, werden Heerführer genannt, und zwar 12, jeder, der das Heer. Also der praktisch im Bereitschaftsdienst für jeweils einen Monat des Jahres stand. mir ist dann irgendwann aufgefallen, Menschenskinder, hier hast du doch den einen oder anderen Namen schon mal gelesen. Wo ist denn das bloß? Und dann habe ich zurückgeblättert und habe das gefunden. Und da findest du unter seinen Helden, also Kapitel 11, Abvers 11, und dies ist die Zahl der Helden, die David hatte, Joschobam, der Sohn Hachmonis, das Haupt der drei, er schwang seinen Speer über 300 Mann, die er auf einmal erschlagen hatte, der taucht wieder auf, über die erste Abteilung für den ersten Monat war Joschobam, der Sohn Sabdiels, eingesetzt, und in seiner Abteilung dienten 24.000 Leute. Und so geht es weiter. Und dann findest du unter den Helden Dodo, den Ahoachiter, und Benaja, den Sohn Joiadas, und Asael, den Bruder Joabs, und Shamot, den Harotiter, und Helitz, den Beletiter, und Ira, den Sohn des Ikesh, und Abieser, und Sibikai, den Hushatiter, und Abieser, der Anatotiter, und so weiter. Und dann findest du die Ordnung seiner, also der Reihe nach, seinen Palastbau. Du findest dort seine Beamten, Kapitel 18. Du findest den Auftrag an Salomo, den Tempel zu bauen, und dass David praktisch schon alles Baumaterial vorbereitet hat, nachdem Gott ihm verboten hatte, den Tempel selber zu bauen, hat er sich um alles gekümmert, dass das, ich sage das mal so, wie ein Fertigbausatz schon vorbereitet war. Und unter seinem Sohn brauchte das nur noch zusammengesetzt werden. Ja, du findest im Kapitel 23 die Zahlordnung und den Dienst der Leviten. Du findest im Kapitel 24 die Abteilung der Priester. Im Kapitel 25 die Abteilung der Sänger, im selben Kapitel die Abteilung der Musiker, im nächsten Kapitel die Abteilung der Torhüter, weiterhin die Schatzmeister, die Vorsteher, die Richter des Volkes, die Heerführer, die Stammesfürsten, die Beamten. Den Plan des Tempels. Alles das ordnet David. Und da habe ich verstanden, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Weil, wenn wir sonst seine Geschichten lesen, das irgendwo verschwindet und man denkt, das ist ja so ein chaotisches Leben, jahrelang auf der Flucht, hier ein Kind gezeugt und dort eine andere Frau genommen, ein Durcheinander, und in seiner eigenen Familie ging es nur noch drüber, und dann hat er ja auch ab und zu mal Mist gebaut. Da ist überhaupt nicht in dieser Aufzählung verständlich, was für eine eigentliche Regierungsleistung dieser Mann gebracht hat. Und es heißt, er wandelte in allem nach den Ordnungen Gottes. Das findest du ja in den Psalmen, Psalm 119, der von Anfang bis Ende die Ordnungen Gottes besingt. Und später werden die Könige Judas, die gottesfürchtig sind, als solche bezeichnet, die wie ihr Vater David war. Und das bedeutet auch, dass sie mit derselben Sorgfalt und Hingabe die Werke Gottes getan haben. Und das geht noch weiter. Das erste Buch der Chronik ist oder die Bücher der Chronik sind geschrieben nach dem Zurückführung. Also die haben die Zerstörung oder die Zeit der Zerstörung Jerusalems, die Zeit des babylonischen Exils und die Rückführung, haben diese Männer Gottes, die das aufgeschrieben haben, mit in den Blick gehabt. Und danach werden erst diese ganzen Ordnungen niedergeschrieben. Das kann man nämlich an der Fortfolge der Geschlechtsregister ablesen. Das geht bis in die Zeit der Wiederherstellung dieses Tempelbaus unter Nehemia und Esra. Und bis dahin haben die Ordnungen Davids Bestand, die ja dann übergehen nach der Zeit der Makkabäer und dem Aufhören des alttestamentlichen Prophetentums unter Haggai, Zachariah und Malachi, die übergehen in die Zeit des Messias. Und Jesus, der Sohn Davids, tritt in diese königliche Ordnung ein und beruft uns zu Priestern und Königen, seinem Gott und Vater. Und das bedeutet, dass er uns mit einer Verwaltung betraut hat, die ja wiederum Paulus beschreibt, dass man Haushalter sucht, die treu sind. Und das bedeutet, dass wir in dem ganzen Haus Gottes treu sein sollen. Und wenn von diesen Ordnungen Davids mit den Sänger und Leviten und Priesterordnung geredet wird, dann hatten die tatsächlich Bestand nach der Ordnung Davids bis in das babylonische Exil. Ich finde das so faszinierend. Das heißt also, dort haben wir eine messianische Vorschattung, die sich nur erklären lässt, dass er auch, also dass der Geist Gottes auf ihm war, der auch von ihm nicht mehr wich. Deswegen gehen wir nochmal zurück in diese Stelle im ersten Buch Samuel und ich lese das nochmal vor, diesen Vers. Dann nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner Brüder und der Geist des Herrn geriet über David von selbigen Tage an und hinfort. Das qualifiziert ihn vor seinen Brüdern. Und da kommen wir zu dem anderen Punkt. Wenn es heißt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, oder wörtlich gesagt, der Mensch sieht die Augen, Gott aber sieht das Herz an. Das heißt ausdrücklich nicht, der Mensch sieht mit den Augen. Eigentlich ist das, der Mensch sieht, was vor Augen ist, eine schlechte Übersetzung. Der Mensch sieht die Augen, Gott aber sieht das Herz. Wenn wir überhaupt uns nämlich ein Bild von den Menschen machen, dann über seine Augen. Das ist nämlich das, was uns wiederum Jesus sagt. In den Evangelien haben wir das. Das Auge ist die Lampe des Leibes. Wenn nun das Auge finster ist, wie groß ist die Finsternis dieses Menschen oder die in diesem Menschen sein muss. Und wir kennen ja Menschen mit finsteren Augen. Das fängt ja früh an, man trainiert das. So in dem Alter trainiert man, böse zu gucken. So das Innere so rausgelassen. Echt. Und irgendwann, wenn man das eine Weile trainiert hat, wird es zur inneren Natur. Und dann sieht man das dem Menschen in den Augen an. Und für mich ist das eine der wichtigsten Kriterien, in Menschen in die Augen zu gucken. Obwohl das ja immer eine Begegnung ist. Das ist ja etwas, was immer zweiseitig funktioniert. Und ich aus der Zeit, wo ich selber voller Finsternis war, mich immer gefürchtet habe vor Menschen, die voll des Geistes Gottes waren. Ich hatte immer das Bewusstsein, dass die mir in den Grund meines Herzens gucken können. Und bin diesem Augenkontakt deswegen ausgewichen. Nachdem Gott selber mein Leben erneuert hat und ich in der Kraft des Geistes Gottes umherwandle, scheue ich mich aus dieser Zeit heraus, Menschen so in die Augen zu gucken, weil, also gerade Menschen, die nicht in derselben Freiheit wandeln, weil ich weiß, welche Bedrängnis das auslösen kann. Und doch ist es noch nicht mal das, was Gott sieht. Denn ich kann tatsächlich nur das sehen, was in den Augen ist. Das kann man lernen, das sieht man. Und als prophetischer Mensch wie Samuel muss er diese erwachsenen Söhne oder diese älteren Söhne Isais für geeignet gehalten haben. So viel dürfen wir ihm zutrauen. Er war ja schon am Ende seines Dienstes, dass er so viel Menschenkenntnis hatte, dass er für sich selber gesehen, nach allem, was man als Mensch und zwar auch als Prophet Gottes sehen konnte, diesen Eliab für einen geeigneten Mann hält. Beim zweiten hält er sich schön zurück, beim dritten wird noch der Name genannt. Da sagt er auch nur, den hat Gott nicht gewählt. Und so geht das bei den anderen weiter. Und am Ende steht ja richtig das Scheitern. Ich weiß nicht, wem das bewusst ist. Gott sendet ihn dahin, er selber hat ja erstmal Bedenken um Sauls Willen. Und dann muss er fragen, sind das alle deine Söhne? Und was wäre, wenn Isai gesagt hätte, ja, das waren sie? Hatte er sich da verhört? Und ich denke, ich nenne das mal so die prophetische Verunsicherung, dass die dem Mann Gottes nicht erspart bleibt, auch heute noch nicht. Man hält jemand für geeignet und dann hört man Gott sagen, nee, der ist es nicht. Oder andersrum, aus Erfahrung hält man sich dann schon zurück und sagt gar nichts und wartet, bis Gott redet. Aber Gott sieht das Herz. Und das muss ich sagen, das konnte Samuel noch nicht sehen. Das Herz Davids konnte er nicht sehen. Und noch was, auch wenn wir jemand in die Augen gucken, sehen wir das Herz eines Menschen nicht. Warum? Das Herz ist ein Trotzigding. Es ist wirklich, man kann sein Herz verschließen und auch das Herz eines Menschen kann in Unschuld sein. Also noch einfach nicht gebildet. Und ob ein Mensch großherzig oder hartherzig ist, das sagt noch nichts aus. Das sind alles nämlich seine persönlichen Begabungen und Begrenzungen und Ecken und Kanten. Und David hatte sowohl großherzige als auch extrem hartherzige Momente in seinem Leben. Das Einzige, was ihn für diesen Dienst wirklich qualifizierte, und dazu hat Gott ihn auserwählt, nicht deswegen, dazu hat Gott ihn auserwählt. Dann sind wir nämlich bei einem unserer ersten Fragen, wozu hat Gott uns berufen und erwählt? Dass er durch seinen Geist getrieben wird. Ja.
Das war so, wie es steht, dass er losgeht und bestimmt, wer der neue König wird. Einmal hier noch. Wie es gesagt, er salbt ihn und bestimmt ihn dadurch zum König.
Ja.
Oder mussten die anderen
durch diesen Akt. Die Bestimmung war eigentlich Gottes, aber die Salbung war die öffentliche Dokumentation. Das können sie dort noch nicht. Sie können das entweder glauben oder ablehnen. Und Saul hat es ja zum Beispiel abgelehnt, aber der Sohn Sauls hat es geglaubt. Das ist immer so mit den Handlungen Gottes, dass man die entweder annehmen kann oder ablehnen. Das ist natürlich die natürliche Autorität dieses Mannes Gottes. Er weiß sich ja vorneweg schon, dass sie ihm ängstlich entgegenkommen und sagen, warum kommst du? Ja, sie wissen, dass irgendwas ist, wenn der auftaucht, da hat Gott was zu sagen. Was ist es denn? Und es verwundert mich nicht, dass es erstmal Furcht auslöst. Wer mit Gott nicht wirklich vertraut ist, der erwartet nicht gleich was Gutes. Wirklich, es ist so, es ist Angst auslösend, wenn jemand mit Gott konfrontiert wird und wenn jemand auch mit einem Mann Gottes konfrontiert wird. Eben. Ich habe mich über Jahre vor meinen geistlichen Vätern gefürchtet. So wie ich mich als Junge vor meinem leiblichen Vater gefürchtet habe. Und das ist richtig so. Denn das heißt in Hebräer 12, wie wir unsere leiblichen Väter fürchteten. So sollen wir Gott fürchten. Er ist stärker als wir. Und wenn ich Es ist ja nicht umsonst, dass man nicht als Erwachsener geboren wird, sondern als ein kleiner Städtke. Und die Eltern sind riesig. Wenn wir uns mal das Verhältnis vorstellen, dann ist es so, als begegnen wir welchen, die deutlich über Raumhöhe sind. Was willst du gegen den machen? Kannst mal auf den Boden stampfen. Will ich nicht. Und dann warte ich schon, was kommt jetzt. Kann eh nichts dagegen machen. Und da uns dieses Training ungefähr 12 Jahre lang bleibt, bis wir dann einigermaßen in diese Dimension hineinwachsen, sollte das ausreichen, bis dahin respektvoll mit Stärkeren umzugehen. Und das wiederum lässt sich natürlich auf Gott übertragen. Ein Mensch, der nicht in natürlicher Weise jemand anderen fürchten gelernt haben, zwar auf eine ehrfürchtige Weise, nicht auf eine schreckliche Weise. Das ist ja nicht Gottes Art. Und das sollte eben auch nicht die väterliche Art sein. Aber wer das so nicht erfahren hat, für den ist es schwierig, überhaupt zu Respekt und zu Ehrfurcht durchzudringen. Nochmal. Die Auswahl Gottes, und zwar wenn es um eine persönliche Wahl geht, verfolgt das Ziel oder den Zweck, Träger seines Geistes zu werden. Deswegen geht es beim Christwerden nicht nur um Buße und Bekehrung oder Taufe oder Gemeindemitgliedschaft, sondern zuallermeist um das Erfülltwerden mit dem Geist Gottes. Daraufhin läuft das ganze Evangelium. Es wird uns viermal von Matthäus, von Markus, von Lukas und von Johannes das Evangelium von Jesus Christus, von seinem Leben, von seinem Leiden und von seiner Auferstehung gesagt. Und alle diese vier Bücher münden in den Beginn der Gemeinde hinein in Apostelgeschichte 1 und 2, nämlich in diese Erweckung durch den Geist Gottes, der dort nicht mehr nur auf Einzelne gegossen wird, diese Salbung, die im Alten Bund nur die Priester oder Könige hatten, sondern in der prophetischen Weise wie sonst, denn die Propheten wurden nicht gesalbt, die waren die Träger des Geistes Gottes, wenn man so in einer neutestamentlichen Weise. Auf die wurde der Geist Gottes ausgegossen, ohne diese zeichenhafte Handlung. Das unterscheidet Propheten von Priestern und Königen. Priester wurde jemand in das Amt eingesetzt durch Salbung. König wurde jemand ins Amt eingesetzt durch Salbung. Das war dieses heilige Salböl. Dadurch wussten die Menschen, dass das was Besonderes war. Das durfte zu nichts anderem benutzt werden. Das war also nicht irgend so eine Art Gesichtscreme oder so. Oder eine kosmetische Artikel. Das war heiliges Salböl, was alleine, normalerweise alleine, der hohe Priester verwaltet hat. Aber in dieser Zeit eben der Richter oder hier der Prophet Samuel. Die Propheten selber aber waren mit dem Geist Gottes gesalbt in neutestamentlicher Weise. Der war auf ihnen durch Gottes direktes Handeln. Und so ist neutestamentlicher Glaube durch prophetisches Handeln, durch prophetisches direktes Handeln Gottes. Es ist ja die Rede auch im Neuen Testament, dass der Heilige Geist, dass eine Gabe auf jemand ist durch das Auflegen der Hände. Bei Timotheus wissen wir das. Aber der Empfang des Geistes Gottes ist dieses direkte und souveräne Handeln Gottes. Dazu hat er uns berufen. Wir sind also hier absolut bei einer Kernstelle der Berufung. Dass der Geist Gottes auf uns sein, wir durch ihn getrieben werden. Und das ist ein Geist, den man nicht wieder verliert. Wir lesen hier diese Besonderheit, aber der Geist des Herrn wich von Saul. Ja, und da sind wir wieder bei der Frage, was ist das? Eben habe ich gesagt, den man nicht verliert. Wohl aber kann man den Geist Gottes betrügen und wohl kann man ihn dämpfen. Wodurch? Ja, genau das ist der Punkt. Ich selber kriege dann nicht mehr mit, diese stille leise Säuseln, wie das bei Elia beschrieben ist. Als Elia am Ende seines Dienstes war und auf den Berg Karmel geschickt wird, nicht auf den Berg Karmel war und von dort in der Kraft dieser Speise auf den Berg Gottes geht, ich denke, dass das der Sinai war, da geschehen ja diese gewaltigen Zeichen, dass die Erde bebt, dass ein Sturmwind ist, dass ein Feuer erscheint. Und in all diesen gewaltigen Naturereignissen ist Gott nicht. Aber dann entstand das Geräusch eines stillen, leisen Säuselns. Und dann tritt Elia hinaus, verhüllt sein Gesicht und begegnet Gott. Das ist es gibt ein bemerkenswertes Buch, das ist aus der großen indonesischen Erweckung von Anfang der 70er Jahre beschrieben. Der erste Band heißt, also von Meltari, einem dieser leitenden gläubigen Männer dort, der erste Band heißt Wie ein Sturmwind. So haben die Ausgießung des Geistes Gottes auf die Insel Timor erlebt, die ja später ganz grausame Verfolgung erfahren hat. Und der zweite Band heißt Das stille, leise Säuseln. Und das ist diese Ausgießung des Geistes Gottes. Und das wird heute so sehr verschmäht. Man möchte den Sturmwind, man möchte Gott gewaltig erfahren, man möchte Riesen-Events haben, man möchte Erweckungsversammlungen, wo richtig was los ist. Aber eigentlich arbeitet Gott durch diese stille Stimme. Und das gehört aus meiner Sicht auch zu den tragischen Ereignissen, die wir heutzutage in der wirklich erweckten Christenheit haben. Es gibt eine Gier nach den großen Zeichen, nach den gewaltigen Wundern, nach den massiven Veränderungen, am besten nach Dingen, die die Erde erschüttern. Aber Gott ist sich treu geblieben, dass er, wie man so sagt, an der stillen Stelle den Anker auswirft. Dass dort er zu finden ist, wo man sorgfältig hört. Und deswegen, wenn ich gerade auf David komme, da kann man das nämlich in seinem Leben ablesen. Der hatte riesigen Wirbel, noch als Saul in seinem Königtum fest war. Der hatte diesen großen Event, dass er Goliath erschlägt. Der hat dann diese Jahre der Verfolgung zu durchstehen, auch mit Auf und Ab. Der hatte die Begegnung mit Nabal und dessen Frau, wo er drauf und dran war, Nabal und seine ganze Sippe auszurotten. Und Abigail tritt ihm entgegen und heiratet ihn später. Der hat dann die Jahre, als das Königreich geteilt war, über den Tod Sauls hinaus, dann hat der Abner, als der Herr Oberste und sein Sohn der Schande Ischboset, weiterhin die 10 Stämme Israels regiert. Das heißt, er hat noch jahrelang absoluten Trouble. Und dann die Geschichte mit Amnon und Tama und die Geschichte mit Absalom und die Vertreibung und die Volkszählungen, alle diese Dinge. Und wir denken, und Uriah und Bathseba und Salomos Geburt, alles das haben wir so im Blick und denken, oh, was für ein tolles Leben, was hat er wohl alles gemacht. Und das war die Zeit des Sturms. Erst in der stillen Zeit kommen diese gewaltigen Dinge, die wir üblicherweise überlesen, die nämlich nicht in den Geschichtsbüchern sich finden, also im zweiten Buch Samuel, wo wir die ganzen Veränderungen haben, sondern in der Chronik, wo dann die Leistungen als Staatsmann zu finden sind, die Regierungs- und Beamtenform bis auf den heutigen Tag darstellen, ihr Lieben. Das ist das Faszinierende. Unsere Ordnung des politischen und des Gemeinwesens kann man mit Fug und Recht auf David zurückgehen. Also wird zwar immer gesagt, das orientiert sich an den Griechen wegen der Demokratie, aber wenn man das durchliest, ist ein geordnetes Staatswesen nicht bei den Griechen zu finden, sondern bei David. Und das hat sich in unsere vom Christentum geprägte Kultur hinein verpflanzt. Das finde ich faszinierend.
Wann war das denn hier?
Bitte?
Wann
Das waren die letzten Jahre. Ja, das waren die letzten Jahre. Ja, in gewisser Weise ja. Wir denken, die besten Jahre sind die tollen Sturm- und Drangjahre, wo wir die Welt verändern können. Aber die eigentlich gesegneten Jahre sind die späten Jahre. Wirklich. Hat mein Vater mir Gott sei Dank frühzeitig gesagt, ich wollte das damals nicht hören, aber ich weiß heute, wie recht er hat, und ich genieße diese Lebenszeit. Wo ich auch sagen kann, wo diese ganzen Kämpfe vorbei sind und wo das sich ordnen kann in der Weisheit Gottes, was ganz frühzeitig angelegt ist, da hat alles seinen Mut, also Davids Mut hat alles seine Bestimmung, aber in den stillen Jahren, wo dann kein Wirbel mehr war, da wird mehrfach gesagt, und Gott hatte ihnen verschafft Ruhe ringsum. Da gibt es eine ganze Lehre drüber. Ivo Sasek hat das zum Titel eines seiner Bücher gemacht. Es ist wirklich faszinierend. Ich weiß nicht genau, aber ich denke, da steht etwa fünfmal hintereinander. Und Gott verschaffte ihnen Ruhe ringsum. Und erst in dieser Zeit kommen dann die gewaltigen Reformen, die über Jahrhunderte die Geschichte Israels und der ganzen Welt bis auf den heutigen Tag bringen. Und in der Zeit erst kommen diese gewaltigen Psalmen zustande, von denen wir hier lesen. Das hier ist kein Psalm für die Zeit der Flucht, mit Sicherheit nicht. Da kommen die anderen Psalmen, O Herr, mir ist der Angst, zustande. Aber 119 ist kein Psalm der Flucht. 176 Verse, 172 Verse. Nein, aber das ergibt sich daraus. Es ergibt sich aus dieser. Genau, es ergibt sich aus der ganzen Ordnung, sag ich mal, dass jemand, der so Ordnungen schafft, und ich meine nicht Ordnung schafft, Ordnungen, in denen sich in Gemeinwesen und Gemeinwohl entwickeln kann. Ja, der muss in den Ordnungen Gottes zu Hause sein. Der kann auch Ordnungen für Menschen entwickeln. Wirklich. Nur wer in den Ordnungen Gottes zu Hause ist, kann Ordnungen für Menschen entwickeln. Das ist wirklich so. Es ist faszinierend. Weil Gott alles so unfassbar wunderbar gemacht hat. Also eben, wenn wir sehen, wie die Heilige Schrift aufeinander bezogen ist, wie sich über 60 verschiedenste Bücher mit Dutzenden unterschiedlichen Autoren auf so eine vollkommene Weise ergänzen und die Tiefe Gottes erschließen und gleichzeitig alle Weisheit über den Menschen entwickeln. Naja, da kannst du doch nur fasziniert sein. Von und hinein, in einer anbetenden Weise hineingehen, auch in das Geheimnis des Lebens. Denn das ist es ja immer. Und dich dem ehrfürchtig nähern und in der Kraft und Freude Gottes deinen Weg nehmen in diese Welt.
Die Sache ist sozusagen, wenn man erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, müsste das im Prinzip mit den Ordnungen nachher, wie da zeigt sich das einfach.
Ja, aber auch das zeigt sich in einer Reifezeit. Das braucht Zeit. Wie alle Dinge Gottes braucht eben auch das Zeit. Aber da wir im Römerbrief Kapitel 8 lesen, dass welche der Geist Gottes treibt, diese sind Kinder Gottes, das ist eben nicht so eine behäbige Geschichte. Ich habe um die Weihnachtszeit Mailkontakt gehabt mit einem meiner Mitbrüder, die in einem ähnlichen Dienst stehen, und habe ihm kurz berichtet, wie intensiv die Arbeit ist, und er schreibt so ein bisschen spöttisch, ja, geh mal zu Jesus, dann wirst du nicht mehr getrieben. Und ich habe ihm natürlich diesen Vers aus Römer 8 dazu geschrieben. Ich weiß, es geht nicht darum, dass wir ein menschliches Getriebe aufrechterhalten. Aber wenn ich sehe, diese letzten Monate, wie die erfüllt sind mit der Freude, mit dem Frieden, mit der Kraft Gottes und gleichzeitig, wie das intensiv ist, dass man dort nicht Wochen und Monate wartet, bis Gott wieder sich bezeugt oder bis er ein Wort spricht, sondern dass das in einer Fülle ist, wo man das kaum abschöpfen kann, dann weiß ich, was es heißt, dass der Geist Gottes treibt. Das ist eine einzige Freude und ein Segen. Und das beginnt zu früh, das finde ich erstaunlich. Das ist also nicht wiederum erst im Neuen Testament auftritt, oder nicht erst ab Pfingsten, oder gar erst mit diesen und jenen Erweckungsprediger, der die Welt neu erfindet, die geistliche, sondern dass das so frühzeitig in der Geschichte des Volkes Gottes in dieser Fülle da ist. Fasziniert mich. Interessant ist, und auch das sollten wir mal lesen, steht nur ein einziges Mal in der Bibel, ist aber wichtig. Wir lesen hier, dass der Herr ihn erwählt hat, und zwar noch bevor David überhaupt anwesend war. Wenn wir nochmal zurückgehen, haben wir dort eben, dass der Herr diese Leute nicht erwählt hat. Am Anfang hieß es aber, bis wann willst du um Saul trauern? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehem, mitersenden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen König erwählt oder ersehen. Da war David ja nicht dabei. Er wusste das nicht. Er hat es nicht gehört. Der hat dann zwar das Öl auf seinem Haupt gespürt, der hat auch dann gemerkt, dass der Geist Gottes ihn treibt. Aber mehr noch, er hat auch ein Bewusstsein von dieser Auswahl. Und das steht im zweiten Buch Samuel. Und zwar im Kapitel 6. Und dort im Vers 21, das ist ja diese schlimme Situation, wo die eigene Frau David verachtet. Ich lese das nochmal ab Vers 20. Als nämlich die Lade zurückgebracht wird nach Jerusalem und als David zurückkehrte, um sein Haus zu segnen, ging Michal, die Tochter Sauls, hinaus David entgegen und sprach, wie hat der König von Israel sich heute verherrlicht? Da er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich nur einer von den losen Leuten entblößt. Da sprach David zu Michal, vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich als Fürst zu bestellen über das Volk des Herrn, über Israel. Ja, vor dem Herrn will ich spielen und ich will noch geringer werden, denn so und will niedrig sein in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du sprichst, bei denen werde ich geehrt sein. Dann heißt es ja, er tanzte mit aller Kraft, sodass praktisch seine Unterkleidung zu sehen ist. Er ist wirklich so vor Gott, wie ganz am Anfang Saul nach seiner Berufung war. Wir lesen ja mehrfach im ersten Buch Samuel, dass als der Geist Gottes über Saul geriet, er außer sich war und zum Sprichwort für die Leute wird, dass sie sagen, ach, ist auch Saul unter die Propheten gegangen, dass er wirklich weissagend durch die Gegend läuft, nicht mehr Herr seiner eigenen Sinne ist, sondern vom Geist Gottes auf so eine Weise getrieben wird, dass er praktisch zum Gespött der Leute wird. Und in demselben Zustand ist, David einmal, und dann wird er ausgerechnet von der Tochter Sauls Maß genommen, wo doch der Geist Gottes längst von ihrem Vater gewichen war, der schon auch tot war zu der Zeit. Und sie erkennen lässt dieselbe gehässige, gotteslästerliche Gesinnung, die schon in ihrem Vater war. Das ist erstaunlich, oder? Auch dass man sich so versteigen kann in seinem Urteil über Menschen. Und deswegen, ihr Lieben, wir haben das ja im Neuen Testament auch nochmal, dass Jesus die Pharisäer warnt, dass sie den Heiligen Geist lästern und dass diese Lästerung nicht vergeben wird, weil sie sagen, ihr treibt die Dämonen durch den Obersten der Dämonen aus. Und das gilt als Lästerung des Heiligen Geistes. Denn Jesus sagt, dass er die Dämonen austreibt durch den Finger Gottes. Hat er so eine besondere Formulierung. In der Kraft des Geistes Gottes, der auf ihm ruhte, von seiner Taufe im Jordan an. Ja, in der Kraft des Geistes. Und wenn es heißt, er treibt die durch den Finger Gottes aus, dann kann man sich das so vorstellen, dass er auf diesen Menschen zeigt und sagt, du böser Geist, fahr aus von ihm. Und dann sagen die Pharisäer, ja, der ist ja selber besessen. Das kann ja kein Gläubiger sein. Der macht ja alles anders wie wir und wie Mose das gelehrt hat. Das ist nur, weil er selber einen Dämon hat und der ist noch stärker als die Dämonen, wie in den Leuten, die er austreibt. Und das ist Lästerung des Heiligen Geistes. Da muss man sorgfältig sein und da muss ich sagen, habe ich echt Angst um manchen Gottesmann, der solche lästerlichen Urteile fällt über andere Gottesmänner, die in der Kraft Gottes unterwegs sind. Denn das kann man hier bei dieser Geschichte von David sehen, dass er alles andere als außer sich war. Also er hat in aller Kraft vor Gott getanzt, er hat dort nicht auf sein äußeres Ansehen geachtet, sondern, ich möchte es mal so sagen, er war, die Sache Gottes war ihm wichtiger als das Ansehen von den Leuten. Und da ich selber solche Situationen kenne und da ich das mit Freude beobachte, dass es Menschen gibt, die so ganz unter der Salbung des Geistes Gottes sind, ist es eine gefährliche Sache, wenn man über den Urteil fällt und sagt, naja, nichts Richtiges, Geist von unten. Es hat unglaublich viel Not in der Christenheit gegeben und ich sage mal, wo das angefangen hat, hier in Deutschland zumindest. Wisst ihr das wo? Bei Luther. Furchtbarerweise bei Luther, bei diesem Mann Gottes, der in seinen späteren Jahren um sich genagelt hat, der nicht nur gesagt hat, dass die Juden totzuschlagen sind, sondern auch die Wiedertäufer, die Bauern. Jeder, der eine andere Erkenntnis hatte als er selber, den hat er verflucht, um den Tod schlagen zu lassen. Und zwar nachdem er sich mit den Fürsten zusammengetan hat, um diese neue Kirche politisch durchzudrücken. Eine ganz furchtbare Gesinnung. Ich fürchte, dass das hier in Deutschland ist. Ich sehe kein anderes Land, wo so hässlich Christen gegeneinander vorgehen wie hier. Also vielleicht noch in manchen Gegenden der Orthodoxie. Da ist es wohl noch ähnlich. In der orthodoxen Welt, also ich sag mal, unter russisch-orthodoxen, die gehen auch ähnlich vor gegen Baptisten und so weiter. Aber zumindest unter der kommunistischen Zeit haben sie noch gemeinsam gelitten, um des Glaubens willen. Aber das, was wir hier haben in Deutschland, wo ein Christ des anderen Teufel ist, das fürchte ich, geht zurück auf die Reformationszeit, wo dieser Mann Gottes, dieses besondere Gefäß, so sehr gegen seine, auch gegen alle seine Reformationskollegen loslädt. Mit Calvin, mit Zwingli, mit Schwenkfeld, mit allen diesen Männern hat er sich auf so eine furchtbare Weise auseinandergesetzt, dass er sie hätte am liebsten alle umgebracht.
War das zu der Zeit, wie er die Bibel übersetzt
hat? Nein, später. Später. Natürlich. Jeder, der es ein bisschen, ein Stückchen anderer Kenntnis hat, da hat er sich nicht mehr mit ihm auseinandergesetzt und wollte ihn umbringen. Und so ging das mit den Juden und so ging alles, was nicht so war, wie er das gesehen hatte, die hätte er am liebsten totgeschlagen. Und hat das so gepredigt und nicht einmal. Kann man ja mal, dass man irgendwo außer sich ist über was. Aber das war seine Lehre in der zweiten Lebenshälfte. Das ist eine ganz furchtbare Sache. Und da steht, und das fasziniert mich hier bei David, dass er in solcher Auseinandersetzung, wo es ja auch eine geistliche Auseinandersetzung war, er wird ja in seinem Amt angegriffen und nicht als Person. Wie hat der König von Israel sich heute blamiert, sagt er. Schande über sich gebracht. Vor dem Gott, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, habe ich getan, sagt er. Das heißt, er war sich seiner eigenen Erwählung sicher. Das freut mich. Wir hatten ja gestern diese Frage, weiß das jemand, ob er erwählt ist? Und da sage ich, ja, das weiß jemand, jeder. Die Erwählung Gottes ist etwas, was sich unserem Geist, unserer Seele mitteilt. Wo wir eine Erkenntnis von haben. Und wo wir Zeugnis von abgeben können. Ich kann mich gut an die Jahre erinnern, auch die Jahre meiner Jesus-Nachfolge. Mit 17 habe ich diese persönliche Entscheidung getroffen. Und mit 21 Jahren erst habe ich diese Erfahrung des Erfülltwerdens mit dem Geist Gottes gehabt. Und ich kann mich wirklich an diese 4 Jahre erinnern mit der beständigen Frage, habe ich den Heiligen Geist? Und dem beständigen Zweifel und dem Nichtwissen oder dem Wissen, dass es nicht ist. Und genauso diesen Tag, wo der Geist Gottes in mir Wohnung genommen hat. Auf eine einfache Bitte hin, auf dem Weg, den Jesus uns sagt. Wenn wir den Vater bitten werden um seinen Geist, dann wird er ihn geben. Und die dramatische Veränderung habe ich oftmals schon bezeugt, dass ich von diesem Tag an von meiner quälenden Hundephobie los war. Und dass es umgedreht war, dass eine Kraft in mir war, dass jahrelang jeder Hund sich vor mir gefürchtet hat. Nur wenn ich auf ihn zugegangen bin. Bis meine Seele geheilt war. Und ich heute ganz nüchtern mit jedem Hund umgehen kann. Mit dem Wilden, mit dem Zahmen, mit dem Großen oder mit dem Kleinen. Diese Furcht ist niemals mehr auch nur im Ansatz in mir gewesen. Und dieses Bewusstsein von dieser Kraft des Heiligen Geistes, die ist dann in jemandem. Ich sage es mal so, nicht erst von den Erfahrungen, sondern von dem Moment, wo ich im Glauben diesen Schritt getan habe und das angenommen habe, was Gottes Wort sagt. Von diesem Moment an hatte ich das Bewusstsein, habe ich Gott gedankt. Ich sagte, Vater, ich danke dir, dass du mir deinen Geist gegeben hast. Da war das klar. Erst Tage später habe ich ja die Erfahrung gemacht, von der ich eben berichtet habe, dass das wirklich auch real sich geäußert hat. Und es haben sich, das ist nur ein Bruchteil, was hat sich mitgeändert? Die Furcht, Jesus zu bezeugen, ist weg. Die Freude, ihn zu bezeugen, ist da. Ich habe auch vorher schon Jesus bezeugt, aber mit Furcht und Zittern. Wenn ich ein Traktat weitergegeben habe, musste ich mich eine halbe Stunde präparieren, um mir so viel Mut zuzusprechen, einfach nur bei. Ich habe mich extra an die Bustür, an den Hinterausgang gesetzt, um schnell das noch zu geben, dass der mich nicht noch was fragen kann oder irgendwie ich noch Rede und Antwort stehen musste. Ich wusste, dass es Jesus wert ist, ihn zu bezeugen. Und doch war ich voller Furcht. Ich weiß, was das heißt. Und die Türen waren verschlossen aus Furcht vor den Juden. Das ging den Aposteln ja nicht anders. Und wie sie nachher mutig ihn bezeugen. Und wie es heute eine Freude ist, auf Menschen zuzugehen. Und nichts mehr von dieser Furcht verspürbar ist. Und deswegen, ihr Lieben, wir haben, wenn der Geist Gottes uns treibt, ein Bewusstsein davon. Und wenn er das nicht tut? Erste Frage, sind wir umgekehrt zu Jesus Christus? Haben wir unsere Sünden bekannt? Ich sag mal noch was, wir müssen noch nicht perfekt sein. Interessanterweise begann das Werk der Erneuerung meines Herzens meines Geistes, erst nachher, nach dem Empfang des Geistes Gottes. Und ich habe dann noch andere Erfahrungen gemacht, später, als das abgeschlossen war, als dieser Reinigungsprozess abgeschlossen war, wirklich die Fülle des Geistes Gottes zu haben. Das ist noch was anderes. In Sprachen zu reden, in der Kraft Gottes zu sein, in Autorität seine Gaben auszuüben. Das ist gebunden an ein erneuertes Leben, an eine verändernde Gesinnung, an ein Herz, was auf Gott ausgerichtet ist und was tun will, was er will. Was mit seinem Wort übereinstimmt, statt es ständig in Zweifel zu ziehen und zu hinterfragen. Das ist ein Prozess, der dann aber durch den Geist Gottes vollzogen wird, wie bei David. Ja, bis er dieser brauchbare Mann Gottes war, waren Jahre des Kämpfens, der Siege und Niederlage vorausgegangen. Am Ende hat er den Sieg gehabt. Und, das darf man nicht verkennen, es war das erste Mal in der Geschichte Israels, das erste Mal seit Josua, das sind immerhin schon 400 Jahre vergangen, dass Israel wirklich das verheißene Land eingenommen hatte. Das ist auch eine der Leistungen Davids. Das hatte Josua nicht geschafft, das hatte Kaleb nicht geschafft, das hatten die Männer nach ihm nicht geschafft, das hatte keiner der Richter geschafft, das hat auch Samuel nicht geschafft und auch Saul nicht. Aber unter David war das ganze Land wirklich eingenommen, so wie es Gott wirklich verordnet hat. Auch das ist eine dieser gewaltigen Leistungen. Und wenn wir das übertragen auf uns, bedeutet das, in der Kraft des Heiligen Geistes überwinden wir alle diese Dinge, die so lange uns oder unseren Vorfahren zu schaffen gemacht haben, sodass man den Eindruck gewinnen konnte, man schafft ja doch nicht, die ganze Berufung Gottes in Anspruch zu nehmen. Das hat David geschafft. Und darüber freue ich mich und morgen machen wir weiter. Amen.